Heute ist ja dieser Sonntag, der den Namen Palmsonntag hat. Dieser Sonntag steht so ein klein wenig im Schatten der Ereignisse, die ja noch vor uns liegen. Das wurde ja auch angezeigt. Der Karfreitag ist ja dann im Laufe der kommenden Woche und dann kommt ja der triumphale Ostersonntag und der Ostermontag, den wir hinterher feiern dürfen. Da ist so eine Palmsonntag-Predigt ja, vielleicht irgendwie was Kleines. Ich will euch den Text aus Matthäus vorstellen, Matthäus 21, die Verse 1 bis 9. Jesu Einzug in Jerusalem steht da. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Soweit. Dieser Palmsonntag ist eigentlich ein seltsamer Sonntag. Wenn man Matthäus nämlich weiterliest, da steht dann, dass er dann in Jerusalem eingezogen ist. Das hat dann so für einigen Wirbel gesorgt. Irgendwie unmittelbar danach schließt sich dann die sogenannte Tempelreinigung an. Und dann lesen wir in Vers 17 auf einmal wieder: Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Der zieht nach Jerusalem ein und bleibt über Nacht in Bethanien. Kennt einer Bethanien? Das ist irgend so ein kleines Kaff da in der Nähe, also so ein Kuhdorf. Wahrscheinlich haben da die Tagelöhner der größeren Gutsherren genächtigt. Also Bethanien war eigentlich nicht die große Nummer. Eigentlich hätte die Geschichte doch weitergehen müssen. Oh, wie schön. Und dann kam Jesus in seinen herrlichen Palast, bestieg seinen Thron, empfing eine wunderschöne Krone und er herrschte vorzüglich und er nahm zu an Reichtum und Ehre und Macht. Oder nicht? Also die Geschichte, das scheint hier irgendwie so im Sande zu verlaufen. Das verpufft hier so, weil wir hören danach in der Bibel, zumindest in den Evangelien, hören wir gar nicht mehr so viel von Jesu Königtum. Ich komme gleich noch ganz kurz auf die anderen Ereignisse auch. Deswegen möchte ich trotzdem dieser Predigt und auch diesem Palmsonntag eine Überschrift geben, weil ich glaube nämlich, die Pointe liegt nämlich ein Stück weit woanders. Wir müssen eins merken, wenn wir vielleicht, ihr könnt meine Predigt gerne vergessen, aber behaltet eins: Siehe, dein König kommt zu dir. Oder eben auf eine kurze Formel gebracht: Jesus ist König. Das ist offensichtlich das Hauptanliegen dessen, was Matthäus hier berichtet hat. Und wenn man dann die Geschichte etwas tiefer beleuchtet, dann merkt man, aha, da steckt doch viel mehr drin als nur so ein kleiner Übergangstext. Da ist ein Plan hinter. Da ist ein uralter Plan hinter. Da läuft im Prinzip eine ganz, ganz große Sache ab, die man schnell mal so aus den Augen vergessen kann, aus den Augen so verlieren kann. Und die Leute, die da so mitgemacht haben, die haben möglicherweise selber gar nicht durchschaut, was sie da jetzt gemacht haben oder was da abgegangen ist. Das fängt ja erst so ganz beschaulich an. Da ist dann Jesus in der Nähe von Jerusalem und dann kommt ja diese Szene, wo man denkt, das ist lustig. Ne, Jesus sagt, geht doch da mal in dieses Dorf, da steht ein Esel rum oder eine Eselin und das hat auch noch einen Füllen, bindet das mal los und bringt mir das mal. Und wenn dann einer sagt, was soll das hier, dann braucht ihr bloß zu sagen, der Herr bedarf ihrer und dann klappt das schon. Und der Matthäus sagt dann, da steckt ein Plan hinter. Und dann zitiert er einen Propheten. Da steht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Aha, Prophetie, siehe, dein König kommt zu dir. Das ist Zacharia 9, Vers 9, den er da zitiert. Sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und ein Gerechter und ein Helfer ist er dann auch noch. Und das Interessante ist, der Prophet Jesaja, der hat so einen ähnlichen Spruch auch gemacht, nur etwas kürzer. Sage der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt zu dir. Ein König kommt, das Heil kommt. Wir merken, dass der Prophet Matthäus hier tatsächlich zwei Propheten miteinander verbindet, Zacharia und Maleachi. Und dann dieser Esel, der weist ja auf eine noch ältere Verheißung hin, auf ein noch älteres Wort. Kommt dunkel und geheimnisvoll irgendwie daher, da segnet der alte Jakob seine Söhne und dann sagt er zu dem Juda, aus Juda wird einer kommen, der wird einmal der Herrscher sein, ein König, ein Held. Und dann kommt diese seltsame Aussage und er wird seinen Esel an einen Weinstock binden und sogar das Eselsfohlen wird da erwähnt. Ein ganz alter Plan wird hier abgerollt. Und jetzt könnte man sagen, ach komm, das ist doch jetzt irgendwie alles arrangiert. Merkt ihr das nicht, Leute? So Bibelstellen? Ja, könnte man sagen und ich sage sogar, es ist arrangiert. Das, was da die Propheten gesagt haben, das hat Jesus ja schon gehört. Das ist seine Handlungsanweisung. Gott sagt ihm, was er tun soll und was er machen soll. Also diese scheinbar unzusammenhängenden prophetischen Worte bekommen durch das, was Jesus jetzt hier tut, auf einmal eine ganz, ganz konkrete Bedeutung. Dein König kommt zu dir. Jesus hat den Plan seines Vaters ganz gehorsam ausgeführt. Und wir wissen, dass diese Geschichte tatsächlich nicht dieses Happy End hat. Jesus ist ja nicht in diesen Palast eingezogen. Dann hätte er ja erstmal den anderen König da rauswerfen müssen. Da passiert ja was anderes. Wir bleiben aber mal bei dem König und wie er beschrieben wird. Da heißt es, Jesus wird als sanftmütig oder arm dargestellt. Die Bibelübersetzungen haben mehrere Möglichkeiten. Sanftmütig sagt der Matthäus, der Zacharia sagt arm. Das findet sich ungefähr wieder. Also das heißt letztendlich, Jesus tritt nicht als einer auf mit Pomp und Gloria und Glanz und Pracht, sondern er ist sanftmütig und er wird eigentlich eher als arm wahrgenommen. Und manche sagen sogar armselig. Komme ich auch noch drauf. Und der Apostel Paulus, der bringt das später bei den Korinthern so schön, da sagt er, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er arm ist, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um unseretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jetzt kommen wir in diese geistliche Deutung da hinein. Dieser König ist also arm. Paulus sagt, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und damit ist ja tatsächlich nicht gemeint, dass Jesus irgendwie einen Sack voller Geld dabei hatte und das so lange ausgegeben hatte, bis er selber am Hungertuch genagt hat. Nein, dieses Armwerden und Reichmachen ist ja auch prophetisch vorgegeben. Ich habe das jetzt hier noch nicht abgesteckt. Vielleicht wissen einige schon, worauf ich hinaus will. Ich suche meine Stelle in Jesaja 53. Genau. Da lesen wir: Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt war und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unserer aller Sünde auf ihn. Eine alte Prophetie. Das ist dieses Prinzip: Jesus wird arm, weil er nämlich unsere Strafe aufgebürdet kriegt. Jesus wird an dieses Kreuz gedrückt, an dieses Kreuz gedrängt. Ein ganz armer Wurm. Er beschreibt sich ja selber nachher mit Psalm 22: Ich bin wie ein Wurm. Aber lieber Prediger, jetzt bringst du die Geschichte doch aber irgendwie ein bisschen durcheinander. Die jubeln dem doch dazu. Und viele Menschen freuen sich doch. Und die rufen doch sogar Hosianna, das heißt: Herr, hilf uns! Aber die meisten, und das glaube ich, wissen ja gar nicht, was Jesus da eigentlich macht. Denn Jesus reitet nicht zu seiner Krönung, sondern er reitet zu seiner Kreuzigung. Und das hat Jesus fast lapidar ausgedrückt, als er das dem Nikodemus in seinem Nacht- und Nebelgespräch da erklärt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er sagt einfach nur, er gab seinen eingeborenen Sohn. Was war denn dieses Geben? Dieses Hingeben an das Kreuz. Die völlige Hingabe. Er macht Jesus zu einem Opferlamm. Er macht Jesus zu einem Gespött, zu einem Abschaum der Menschen. Gott gab Jesus zur Kreuzigung hin und Jesus wusste das. Das war kein Betriebsunfall. Und die Leute haben ja gerufen: Hosianna, Herr, rette uns. Oder Hosianna kann sogar die Bedeutung haben: Du, Herr, rettest uns. Also das ist ein anderes Wort. Maranatha hat ja auch so eine doppelte Bedeutung, ne? Der Herr kommt oder Herr, komm. Das hängt wohl nur so ganz minimal mit der Betonung zusammen. Also Hosianna heißt: Herr, rette uns, oder du, Herr, rettest uns. Kennen wir das? Das hat der Engel zu Josef gesagt: Du wirst einen Sohn bekommen, gib ihm den Namen Jesus, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist Jesus. Und wenn wir da mal so ein bisschen in das Hebräische reingehen. Hosianna und Jesus, was bedeuten diese Worte? Dieser Name Jesus heißt nämlich im Hebräischen, da spricht man das entweder Jeshua oder auch Jehoshua aus, und das heißt Yahweh, nämlich der Gott Israels, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Yahweh ist Rettung. Yahweh ist Rettung. Und Hosianna, habe ich ja schon gesagt, Hoshianna, hilf doch, rette doch. Und diese Leute, was sagen die denn dann noch? Die sagen: Der Sohn Davids kommt. Und was machen die letztendlich? Die bestätigen, dass Jesus der König ist. Die bestätigen, dass Jesus der Messias ist. Sohn Davids heißt ja auch nichts anderes, als dass er diese Nachfolge antritt, die dem David schon im Samuel-Buch prophetisch angekündigt worden ist. Da heißt es ja: Du wirst einen Sohn bekommen, also einer deiner Söhne, der wird die Königsherrschaft übernehmen. Und seine Königschaft wird in Ewigkeit walten und er wird über Israel herrschen. Der da kommt auf diesem Esel, dieser Jesus, dieser Yahweh ist Rettung, das ist dieser König. Das ist das Allerwichtigste, was wir uns an dieser Stelle merken sollen. Jesus ist der König. Und das gibt der ganzen Sache, nämlich mit dem Karfreitag, auch noch eine besondere Brisanz. Denn jetzt müssen wir merken, das ist eine Überschrift. Merkt euch das, liebe Leute, wenn ihr mein Evangelium jetzt weiterlest. Alles, was ihr da lest, alles, was ihr über Jesus liest, geschieht unserem Herrn Jesus als König. Er ist als König eingesetzt worden, er ist als König proklamiert worden. Und das ist ja, das entnimmt man dem Text nicht unmittelbar, aber bei Gott und bei seinem Gefolge ist das immer so gewesen, wenn die Menschen irgendjemand versucht haben anzubeten, haben die das abgewehrt. Wenn ein Mensch einen Engel anbeten wollte, hat der Engel gesagt, nein, du darfst mich nicht anbeten, du musst Gott anbeten. Und diese Menschen sprechen Jesus die Königswürde zu und Jesus hat das nicht abgelehnt und damit hat er faktisch und juristisch tatsächlich die Königswürde angenommen. Jesus ist der König der Juden. In diesem Moment, die haben den offiziell angenommen, er hat das angenommen, er hat die Wahl angenommen. Und wir wissen das ja auch, den Vergleich haben die meisten kennen diese Geschichte ja auch, Jesus sollte ja schon mal zum König gemacht werden. Johannes 6, als er das Brot vermehrt hatte, da haben die gesagt, wow, das ist wirklich der Prophet und dann wollten sie ihn ergreifen und was macht Jesus? Er geht weg, da war die Zeit noch nicht da. Aber hier lässt er sich die Ehrung als König gefallen und damit ist ganz klar, ja, Jesus hat diese königliche Würde oder diese zum König Einsetzung angenommen. Alles, was Jesus also im Weiteren geschieht, geschieht ihm als König. Und ich glaube, das ist auch durchaus sehr, sehr wichtig, das immer mal wieder zu betonen, dass Jesus also nicht Opfer eines Justizmordes geworden ist, dass Jesus nicht irgendwie Opfer eines blinden religiösen Eifers geworden ist. Nein, Jesus ist in königlicher Souveränität in seinen Tod gegangen. Und er sagt das im Johannesevangelium. Diese Stelle finde ich in diesem Zusammenhang bemerkenswert und wichtig. Johannes Kapitel 10, die Verse 17 und 18. Da sagt Jesus nämlich, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Jesus hat also die Macht und nur er hat die Macht, sein Leben zu geben. Es ist ihm nicht genommen worden, er hat es gegeben. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich. Also der da am Kreuz sterben wird, wenn wir da kommenden Freitag dran denken, das ist also nicht der Sohn eines armen Zimmermanns. Er ist nicht einer von vielen. Jesus ist der Sohn Gottes, der König aller Menschen. Da steckt echt viel hinter. Wir ermessen nämlich oft gar nicht, was durch die Sünde des Menschen, durch unsere Sünde, kaputt gegangen ist. Wir Menschen, wir sind doch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und was sollen wir? Wir sollen königlich über diese Erde herrschen. Steht jetzt in der Genesis selber nicht so drin, da steht nichts von königlich, aber das ist es letztendlich. Macht euch die Erde untertan. Seid Könige auf dieser Erde. Waltet und schaltet in meinem Namen, in meinem Auftrag und in meiner Autorität. Und was hat der Mensch stattdessen gemacht? Er beutet die Erde teuflisch aus und unterdrückt und peinigt seinen Nächsten. Das sind nur so einige Symptome. Viele Menschen, die so gar nichts Böses tun, dem man gar nichts nachsagen könnte, hängt aber eins an, dass ihnen Gott völlig egal ist. Viele Menschen verleugnen ihre königliche Herkunft und sagen sogar, ich stamme vom Affen ab. Und das ist keine Kleinigkeit, das ist eigentlich eine Ohrfeige in das Gesicht des Schöpfers. Das ist die Sünde. Wenn der Mensch sich selber so von Gott trennt und sagt, ich habe mit Gott überhaupt nichts zu tun. Und dann kommt ja die spannende Frage, wie soll man denn diesen Schaden wieder gut machen? Wie soll man denn dafür einen Ausgleich finden? Wie kommt man denn aus der Nummer wieder raus? Ja, man opfert einen, der für das Ganze steht. Man nimmt einen König, man nimmt einen Fürsten der Menschen, man nimmt einen, der der Allererste ist, und den opfert man. Ein wahrer König, ein wahrer Sohn Gottes kann alle Menschen wirklich vertreten. Und ich denke mal, das steckt auch dahinter, wenn es dann heißt, siehe, dein König kommt zu dir. Nicht der Zimmermann aus Nazareth, dein König vom Himmel. Und er vertritt uns alle durch seinen Tod am Kreuz wirksam, weil er der König aller Menschen ist. Und das ist ja das Tolle, von seiner Geburt an, bis in seinen Tod und selbst durch seinen Tod hat Jesus ausschließlich den Willen Gottes erfüllt. Und wenn wir mal so ein klein bisschen Königskunde betreiben, wer das mal nachlesen will, im 5. Buch Mose, Kapitel 17, da steht das Königsgesetz. Und da heißt es dann so sinngemäß, das erste ist, der König soll sich nicht viele Rosse zusammenholen. Interessant, ne? Jesus ist auch nicht auf dem Pferd eingeritten, sondern auf einem Esel. Also nicht viele Rosse, sondern ein Esel. Er soll sich keine Reichtümer anhäufen. Und er soll, ganz wichtig, er soll sich eine Abschrift des Gesetzes geben lassen und soll das Tag und Nacht lesen, damit er immer im Gesetz Gottes ist. Und was ist Jesus? Was sagt Jesus von sich selber? Meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue, meines Vaters. Und Jesus sagt sogar, ich bin die Erfüllung des Gesetzes. Ich erfülle das Gesetz völlig. Sogar einschließlich der Strafe, der Todesstrafe für alle unsere Sünden. Weil das Gesetz verurteilt den Menschen an einigen Stellen schon ganz deutlich zum Tode. Und das nimmt Jesus alles mit. Jesus vertritt uns mit seinem Leben und mit seinem Tod als souveräner König. Und dann lesen wir ja auch in dem Sacharja, dass er ein Gerechter ist, ein Gerechter und ein Helfer. Und dann passt das auf Jesus. Er ist der Gerechte, er ist der völlig Rechtbeschaffene, der das ganze Gesetz erfüllt. Und er ist unser Helfer, weil er ans Kreuz geht. Und so wurde Jesus eben der arme König, der Gerechte und der Helfer. Da können wir wirklich nur einstimmen. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Lass uns das im Herzen tragen. Siehe, dein König kommt zu dir. Jesus kam im Namen Gottes. Jesus kam als Gabe Gottes. Als Jesus da in Jerusalem eingezogen ist, da hat er seine Königsherrschaft und seine Königswürde noch nicht angenommen, aber er hat seine Königsbürde getragen. Und das sollte eigentlich jedem, der ein Land regiert oder sich vielleicht sogar König nennt, wirklich ans Herz gehen. Der König ist nämlich eigentlich auch der, der wirklich für das Volk auch haftet und verantwortlich ist. Das ist eigentlich der, dem es als erstes ans Leben gehen müsste, wenn das Volk für irgendwas zu bestrafen ist. Jesus hat also seine Königsmajestät völlig zurückgenommen, damit er eben diesen Retterdienst des Königs an den Menschen tut. Man kann über diesen Text wirklich staunen. Denn soweit ist der Plan ja schon ausgeführt. Wir blicken ja schon zurück. Wir haben ja schon Karfreitag und Ostern auch schon hinter uns. Und letztendlich nur, wenn man Karfreitag und Ostern erfasst hat in seiner Bedeutung, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und das im Glauben auch angenommen hat, dass Jesus mein Stellvertreter am Kreuz geworden ist. Und wenn man dann auch noch glaubt, dass dieser Jesus auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist, dann gewinnt dieser Text ja eine noch größere Perspektive. Weil wir haben es ja schon mit erfüllter Prophetie zu tun und die Königsprophetien gehen ja noch weiter. Ich glaube, die Bibelkenner unter uns, die wissen, worauf ich hinaus will. Jesus ist auf einem Pferd in Jerusalem, jetzt habe ich schon verraten, ne? Jesus ist auf einen Esel in Jerusalem eingeritten, aber Johannes sieht ihn auf einem weißen Pferd wiederkommen. Auf einem Pferd. Und da ist endlich das Ross, das wahre, ich sag's mal positiv gesehen, das hohe Ross, auf dem unser Herr dann sitzt. Und dann heißt es, auf seinem Mantel steht dann auch noch eine Bezeichnung, König aller Könige und Herr aller Herren. Das ist doch eigentlich total aufregend, oder nicht? Spannend. Wir haben da noch was ganz Großes vor uns. Der auf einem Esel gekommen ist, der wird auf einem Pferd wiederkommen. Das, was damals in Erfüllung gegangen ist, wird auch heute in Erfüllung gehen. Alle Prophetie, die noch offen ist, wird in Erfüllung gehen. Und das darf ich verkündigen im Namen meines Erlösers und Königs Jesus Christus. Jesus kommt wieder, Maranatha. Ich bin noch nicht ganz fertig. Eine kleine aktuelle Deutung möchte ich gerne noch mit reinnehmen. Ich möchte uns einladen, Boten dieses Königs zu sein. Jesus ist ja damals auf einem Esel gekommen, also das mit dem Esel braucht er ja nicht mehr. Aber wir nehmen den Esel ja gerne auch mal so im übertragenen Sinne und bezeichnen vielleicht mal unseren Nachbarn, unsere Nachbarin als Esel. Ne? Und Esel sind wir ja irgendwie auch alle. Ja, und von Jesus heißt es da, der Herr bedarf aber dieser Esel. Der Herr möchte gerne Esel haben und Paulus, wenn man das dann theologisch etwas präziser fasst, da heißt es dann, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich lade uns ein, an dieser Stelle einfach mal im Bilde gesprochen, ein Esel zu werden. Dass wir so die Reittiere sind, mit denen Jesus in die Gesellschaft hineinreitet. Dass Jesus in uns ist, dass wir Jesus ausstrahlen, dass wir uns Gott so zur Verfügung stellen. Ja, dass er einfach zu den Menschen kommen kann, durch uns. Aber das mit dem Königtum, das müssen wir noch mal etwas genauer betrachten. Das ist ja total brisant. Da heißt es ja dann in der Offenbarung später, er ist der König aller Könige. Das ist eine Beförderung. Also Jesus ist erstmal der König von Jerusalem gewesen, beziehungsweise der König von Israel, der König der Juden. Ja, also das, was der Pilatus da gemacht hat, dass er da an dieses Kreuz dran schreibt, König der Juden, ist kein Irrtum gewesen, sondern das passte schon. Es ist tatsächlich der König der Juden gekreuzigt worden. Und manchmal ist es dann auch vorgekommen, jetzt bin ich mal im irdischen Bereich, dass ein König so mächtig geworden ist, dass er über mehrere andere Königreiche auch herrschen konnte. Und das war dann ein König der Könige. Hier in unserem Sprachraum hieß das auch mal der Hochkönig. Im Römischen hieß das der Cäsar oder der Kaiser. Ja? Jesus wird also einmal der König aller Könige sein, der Herr aller Herren, der Kaiser. Und das macht die Sache nämlich dann auch spannend. Jesu Königtum ist also nicht auf Israel beschränkt, sondern auf die ganze Welt. Und deswegen kann uns das hier in Deutschland dann eben auch nicht egal sein, wer Jesus ist, weil er über alle herrscht. Und jetzt sind nämlich alle Menschen ganz ernsthaft vor eine Entscheidung gestellt. Es gibt nämlich hier auf dieser Erde keinen neutralen Boden mehr, weil diese ganze Erde der beanspruchte Herrschaftsbereich des Königs aller Könige ist. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder Man wird ein Untertane dieses Herrschers. Man lässt sich in sein Königreich hineinnehmen, man nimmt diese Königsherrschaft an oder man geht in die Rebellion. Und alle, die sagen, mit Jesus habe ich nichts an Hut, sind Rebellen. Oder eben, wie es die Bibel sagt, Sünder und bleiben Sünder. Und dann noch so ein wunderschöner Ausblick. Offenbarung 1, Vers 6. Wir kennen das auch als Lied: Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Und wie geht es dann weiter? Und uns gemacht hat zu einem Königtum. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid Könige und Königinnen, und zwar jetzt schon. Ja? Und Jesus ist der König aller Könige. Jesus ist unser König. Und wir sind königliche Botschafter unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind die, die Jesu Königsherrschaft hier auf der Erde ja auch mit vertreten sollen, repräsentieren sollen. Das klingt natürlich jetzt ziemlich hoch. Deswegen möchte ich kann das jetzt nicht zu weit auslegen. Ich möchte einfach Mut machen, nehmt das an, dass ihr so geadelt seid. Dass wir nicht nur Königskinder sind, sondern wirklich Könige sind hier auf der Erde im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jesus kennt aber unsere Schwachheiten, er kennt unsere Gebrechen und unsere Begrenztheit. Und so war es ja bei Jesus auch. Er ist ja auch oft als der Kleine, als der Unerkannte zu den Menschen gekommen. Und wir sollen die Menschen nicht mit Glanz und Gloria überfallen, sondern wir begegnen unseren Mitmenschen auf Augenhöhe. Das ist erstmal noch so. Und die Menschen können auch unsere Schwachheiten erkennen. Aber wenn sie merken, wir gehören zu Jesus und wir bekennen uns zu ihm, dann laden wir sie ein und geben ihnen eine Chance, auch in diese Königsherrschaft mit hineinzukommen. Dass sie das annehmen. So will ich das sehen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, boah, jetzt hat er uns aber ein Ding da aufgelegt, jetzt sollen wir herrschen wie die Könige. Nein, sondern so in diesem Schwachen, in diesem Kleinen dürfen wir Könige sein. Und das wird sich dann einmal, ja, wenn wir dann im Himmel sind, wo es dann heißt, da wird keine Krankheit mehr sein, kein Tod mehr, kein Leid und kein Geschrei mehr. Und ihr kennt das auch aus dem Philipperbrief. Da sagt der Paulus, ja, unsere Leiber werden verwandelt und wir werden einen königlichen Leib haben, so wie oder einen Leib für die Engel, so wie Jesus. Ja, dann werden wir im Himmel einmal Gott dienen, indem wir als Könige herrschen. Unter der Aufsicht, unter der Herrschaft des Königs aller Könige. Ist das nicht eine tolle Perspektive? Das ist das, was wir so aus dem Palmsonntag mitnehmen dürfen. Siehe, dein König kommt zu dir. Jesus ist König und du bist König. Deswegen lade ich einfach ein, lasst euch in den Plan Gottes mit hineinnehmen. Amen.